die eigentliche Arbeit der Markenführung ist halt in der Differenzierung. Das heißt, ich darf nicht das machen, was von mir erwartet wird. Das heißt also quasi, wenn ich dann die Maschine drüber nachdenken lasse, was ist jetzt der konsequente Weg von dem, was es bisher schon gab, in die Zukunft, dann komme ich vermeintlich immer zum falschen Ergebnis, weil es mich im Markt nicht differenzieren wird. Das heißt, ich glaube daran, dass es immer noch Menschen geben muss, die die strategische Führung übernehmen, um tatsächlich den ausgetretenen Pfad zu verlassen.
Clubcast, der Podcast der Marketingclubs. Diese Clubcast-Folge wird präsentiert von der International School of Management. Hier dreht sich alles um Management-Know-how für die Praxis. Mit dem ISM-Fernstudium, den berufsbegleitenden Studiengängen und den Hochschulzertifikaten hat die ISM ein breites Angebot für alle, die bereits im Job sind und mehr wissen wollen. Zum Beispiel zu Marketing und Vertrieb. Mehr Infos unter www.ism.de.
Dieser Podcast ist eine Ton1-Produktion.
Ja, ein herzlich willkommen zum dritten Podcast vom Marketing Club Köln-Bonn innerhalb der Clubcast-Serie der 60 deutschen Marketing Clubs. Und ich freue mich wahnsinnig, denn heute bin ich im Gespräch hier im eigenen Telekom-Podcast-Raum, nämlich mit Ulrich Klenke. Hallo Uli.
Guten Tag.
Schön, dass das hier klappt und dass du Zeit hast. Und ich habe mir, wenn du einverstanden bist, eine kleine Intro für dich überlegt. Darf ich die zum Besten geben?
Schieß los, ich freue mich.
Ja, Uli Klenke ist seit dem 1. April 2020 Markenchef der Deutschen Telekom AG. In dieser Position verantwortet er die nationale und internationale Markenführung von Europas führendem Telekommunikationskonzern. Uli ist ein ausgewiesener Experte in Sachen Marketingkommunikation, das werden wir nachher sicherlich im Gespräch weiterhören, und gilt inhaltlich als auch konzeptionell als Vordenker. Er war CEO bei verschiedenen Werbeagenturen und arbeitete zuvor auch sowohl bei der Deutschen Bahn als auch in der Automobilindustrie, und er hat mehr als eine 20-jährige Erfahrung, auf die er zurückblickt. Und heute im Podcast, und darüber freue ich mich, wenn wir den Uli und den Mensch hinter der Marke ein wenig mehr kennenlernen. Und vielleicht darf ich das noch hinzusagen, ganz aktuell, 2023 wurdest du von Forbes zum World Most Influential CMO benannt. Wie lebt es sich damit?
Stimmt nicht.
Nee?
Nein.
Ah, das steht bei dir auf LinkedIn, hör
mal. Ich bin einer von den Top 50. Ich bin nicht der.
Für mich bist du der.
Und zwar ungefähr in den 30er Rankings.
Finde ich trotzdem super, genau. Aber Uli.
Finde ich auch super, sonst hätte ich es ja auf LinkedIn. Aber da muss man exakt sein, weil diese Awards und diese Auszeichnungen, da gibt es ganz viele, und manche sind ein bisschen mehr wert, manche sind ein bisschen weniger wert. Auf jeden Fall bei Forbes ist es so, wenn du tatsächlich von Forbes zum CMO des Jahres benannt würdest, hättest du Grund, dir selber auf die Schulter zu klopfen. Das ist nicht der Fall bei mir, sondern ich bin unter den Top 50, was aber auch ganz cool ist. Wir sind nicht so viele Europäer da, deswegen ist es so immer so eine Europakiste.
Wird man da vorgeschlagen oder sehen die genau, was du machst? Und
in dem Fall ist es so, dass die haben ein Social Listening über Sprinklr laufen und gucken dann, wer wird von seinen Peers wie geachtet und wie sind die Reaktionen drauf. Also quasi CMOs unter CMOs, deswegen heißt diese Liste auch The World's Most Influential CMOs. Das heißt also quasi, die gucken, wie ist deine Reichweite, deine soziale Reichweite, welche Themen hast du platziert und wie hat der Rest drauf reagiert. Da gibt's dann ein Ranking draus.
Das finde ich spannend, weil das, ich meine, wir haben ja gerade gesagt, eine 20 Jahre Erfahrung, auf die du zurückblickst. War das immer dein Wunsch, um auch CMO einer tollen, großen Marke zu sein? Oder wie bist du zu dem Beruf gekommen?
Als ich studiert habe, habe ich mir gesagt, ich will später mal Marketingchef von Mercedes in einem schönen Land dieser Erde sein. Das war mein Traum. Also Wahnsinn. Ich habe ja bei Daimler studiert oder bei Mercedes-Benz damals, und deswegen, das war so, ich wusste, ich will ins Marketing, und dann schönes Land war auch klar, also Sonne und Strand. Gut, bitte. Mhm. Und halt mit der Marke verbunden. Also so, ich hatte die Work-Life-Balance damals schon eingebaut in meinen Wunsch. Daraus ist leider Gottes nichts geworden. Aber vielleicht kommt es ja nochmal.
Das wünsche ich dir auch. Du machst es aber, denke ich, das haben wir gerade gesehen, sehr gut. Nur wieso Marketing? Also was war für dich der Trigger?
Das ist aus der Not entstanden. Ich wollte eigentlich Kinderarzt werden. Und mein Vater hatte dann die Idee, die Berufsakademie in Baden-Württemberg zu besuchen, weil das kostet ihn nichts und da wird man bezahlt fürs Studieren. Und das wäre doch, das gab es damals wirklich nur in Baden-Württemberg. Und dann gab es halt verschiedene Marken, für die man sich interessieren konnte, wo man sich bewerben konnte. Ich habe mich bei Bosch und bei Mercedes beworben damals. Dann hat Mercedes auf mich den besseren Eindruck gemacht und hat mich dann beschäftigt, okay, in welche Fachrichtung möchte ich mich entwickeln? Und das, was mich am meisten interessiert hat, war Marketing oder Kommunikation im weiteren Sinne, Medien. Und das kam aus dem Bauchgefühl. Ich habe mich relativ viel mit Kunst und Kultur beschäftigt als Schüler und als Zivi. Habe viel Theater gespielt zu der Zeit. Und ich dachte, aus welchem Grund auch immer, das passt irgendwie gut zu mir. Daraus ist halt irgendwie so ein beruflicher Weg entstanden. Ich sage immer, ich habe halt eine Inselbegabung in dem Bereich. Also ich kenne mich halt da irgendwie gut aus. Ich mochte das schon immer gerne, habe mich damit gern beschäftigt. Und das hört auch nicht auf. Also es geht immer weiter. Es ist so, dass denkst du so, ach ja, jetzt hast du es mal so, jetzt müsste es dann langsam langweilig sein. Nee, ist es nie.
Was fasziniert dich? Also was macht den Beruf so für dich faszinierend, dass du in der Tat sagst, ja, ich brenne da genau noch so viel wie von Anfang an?
Ja, das Interessante ist die Reaktion der Menschen generell. Also man könnte es jetzt als böse, als Beeinflussung oder als Influencing natürlich bezeichnen und sagen, ja, ich möchte, dass die Menschen ihre Meinung ändern zu einem bestimmten Thema. Na, dafür nehme ich ja Geld in die Hand, um sie irgendwie zu einer anderen Einstellung zu bewegen, um daraus dann ökonomische Handlungen abzuleiten. Also die Sachen, die du machst, können halt gut oder besser sein. Und ich glaube, was ich mitbringe, ist ein gutes Gespür für das Sentiment der Leute. Wie die Menschen drauf sind, wie sie sich so anfühlen und was sie brauchen. Was sie auch kommunikative Botschaften brauchen und welche Interaktion sie brauchen. Das hat sich im Laufe der Zeit entwickelt und ist mittlerweile unterfüttert von Daten. Und wenn man das dann irgendwie auf eine Marke projiziert, dann ist man halt dann bei der Markenführung. Aber es geht darum, Menschen zu erreichen, von denen eine positive Reaktion zu kriegen und dadurch ihre Einstellung zu ändern. Und das hat mich immer extrem befriedigt. Das befriedigt mich auch bei Vorträgen. Also du hast irgendwie 200 Leute vor dir und sollst zu einem Thema reden, das die vielleicht nicht so zwingend interessiert. Und dann nach einer Stunde rauszugehen und dann wirklich positives Feedback zu kriegen. Und das befriedigt mich. Das finde ich cool. Es ist im Endeffekt eigentlich auch so, das direkte, also die direkte Anwendung eben von Kommunikation.
Spannend, weil das bedeutet eigentlich, du sagst ja, Empathie zu haben, eine Menschenkenntnisse zu haben. Aber ich höre dich auch sagen, eine Daten, um das zu unterfüttern, Kreativität, um das Ganze vielleicht auch anders zu machen. Ist das so ein Geheimrezept?
Wir machen ja Daten beruflich bei der Telekom. Ne? Das ist ja so unser Job. Und wir haben ja ganz viele Daten, logisch. Und die kann man nutzen, um Kommunikation besser zu machen oder zu analysieren. Marken werden ja generell auch mit KPIs untersucht, beziehungsweise du checkst halt das, was du tust und versuchst rauszufinden, ob du alles richtig gemacht hast oder was besser machen kannst in Zukunft. Das Interessante an Daten ist ja nicht die Retrospektive, sondern eigentlich der Ausblick in die Zukunft. Umso besser du die Zukunft vorhersagen kannst eigentlich heutzutage, umso sinnvoller ist es, sich mit Daten auseinanderzusetzen. Oft wird es ja angewandt, um zu gucken, wie hat's funktioniert. Was müssen wir in Zukunft anders machen, wird weniger diskutiert. Zumindest im Marketing ist es so. Ich glaube, die Produktleute sind da besser, also Commercial-Leute. Die gucken immer nach vorne und sagen, okay, alles klar, was möchte ich denn für einen Umsatz machen oder für ein Ergebnis? Und welche Parameter muss ich dafür einstellen? Die sind da, glaube ich, eher langfristiger unterwegs. Aber wir Marketing-Leute, wir gucken gerne auf das, was war. Lass uns mal die Marfo von der Kampagne nochmal angucken. Ja, war geil. Klopfen uns auf die Schulter, drehen uns um und gehen wieder raus. Beim nächsten Mal ist das Gleiche wieder.
Ja, auch immer wieder einen neuen Blick zu haben, neue Gedanken zu haben. Wie ist das? Wie macht man aus einer Marke eine Love-Brand? Weil das ist ja letztendlich auch, was du tust.
Also es gibt ja eine große Diskussion darüber, ob es Love-Brands überhaupt gibt. Mhm. Gibt es eine wirklich liebesähnliche Beziehung von Menschen zu einer Marke? Oder sind es eigentlich nur Kaufbestätigungsimpulse. Also quasi, du hast eine Marke gekauft oder fühlst dich der irgendwie zugehörig und suchst dann nach Selbstbestätigung. Das ist ja so eine Selbstreferenz dann am Ende wieder. Das ist eine große Diskussion unter Fachleuten. Ich schließe mich da gar nicht an. Ich sag, wir haben da so ein Tool entwickelt in der Marktforschung. Das geht von +3 bis -3. Also ich liebe die Marke, bis ich hasse die Marke. Und wir wenden das an, um die emotionale Nähe zu messen. Eigentlich in allen Märkten und Ländern, wo wir unterwegs sind. Und es ist wirklich interessant, da gibt es Love Brands und es hängt aber davon ab, wie das Sentiment in der Bevölkerung ist. Also quasi die Ungarn finden ihre Telco-Marken generell emotional besser als Deutsche. Da gibt es eine größere Verbindung zu. Und am wenigsten involviert sind die Polen. Für die ist es halt absolute Commodity. Das kostet irgendwie 11 € full flat. Also okay, da gibt es 4 Player und wir sind halt einer davon. Und dann gibt's also, wenn du nach Griechenland guckst, dann die Cosmote-Marke, die ist eine absolute super Top-Volks-Love-Brand. Alle finden die super. Alle 20 Meter gibt's einen Shop und alle finden es total klasse. das sind unterschiedliche Aggregatzustände in unterschiedlichen Ländern. Und wie gesagt, es kommt wieder darauf an, wie die Bevölkerung generell zu dieser Gattung steht. Ich glaube, dass die Deutschen die Automarken total hypen. Immer noch. Um dann bei den Banalitäten zu bleiben. Ich glaube, dass die Franzosen Luxusmarken total geil finden. Diesen emotionalen Konnex kann man halt messen. Mhm. Und wenn du dann möchtest, kannst du da Liebe drüber schreiben. Emotionale Verbindung. Und da reinzuarbeiten, glaube ich, hat ganz viel zu tun mit Relevanz. Das heißt also quasi, ist die Marke für mich relevant? Und das, was wir so anbieten, so also die rosa Luft aus Bonn, das ist ja eigentlich so ein ja eine Commodity. Also es ist ja, wenn es funktioniert, ist alles gut. Ne? Wenn es nicht funktioniert, ist es ganz, ganz arg böse. Und ansonsten, die Unterschiede zwischen den einzelnen Anbietern sind relativ gering. Und da spielt halt Marke eine große Rolle, um sich da zu differenzieren.
Und wie entscheidet Uli, für welche Marke er tätig ist?
Bei der Telekom war das einfach. Da komme ich wieder aus dem professionellen Angang. Wenn du Marketingmensch bist, dann möchtest du natürlich auch Geld haben, Budget haben, um die Marke zu beeinflussen, also richtig dran zu arbeiten. Oft ist es so, dass Markenkommunikation ist die Summe von Produktkommunikation. Ne? Also wir machen einfach viele Produktkampagnen, hoffen dann, dass die Marke sich irgendwie entwickelt. Hast du oft, ne? Also gerade in der Produktwerbung, die du im Fernsehen siehst. Echte Markenkommunikation kommt ja anders daher. Die sagt ja, okay, du investierst wirklich in die Marke mit eigenen Themen, mit dem eigenen Spektrum, mit dem eigenen Strategie, mit dem eigenen Angang. Das war für mich bei der Telekom von außen super Spielfeld. Oh mein Gott. In allen Ländern, wo wir sind, sind wir immer unter den 10 Top-Spendern im Mediabereich. Das ist auch in Deutschland so. Also wir spielen ja schon eine Rolle. Und dann da einen maßgeblichen Einfluss zu haben und zu sagen, okay, du steuerst die Marke in eine bestimmte Richtung oder gibst dir einen bestimmten Drall oder öffnest sie oder schließt sie oder führst sie ins Premium oder in die Masse oder wie auch immer. Also quasi damit zu arbeiten, ist halt super, super reizvoll. Das spüren alle, die bei der Telekom arbeiten, weil du halt wirklich mit großen Zahlen und großem Einfluss arbeitest. Das ist da schon sexy.
Was ich so spannend finde, ist, du kennst ja beide Seiten. Du warst sowohl von einer Marke Agentur für viele Marken, als jetzt eben auch in der Rolle, dass du eben eine Marke hast, die du ja richtig schön bespielen kannst, ne? wenn ich dich richtig verstehe, da dein Herz dann auch verschlägt. Aber wie ist das, um das von unterschiedlichen Perspektiven auszusehen? Und was hat dich auch vielleicht gereizt von der Agentursicht aus? Weil die uns zuhören, vielleicht sich ja auch überlegen können, will ich für eine Marke selbst arbeiten oder eher für eine Agentur arbeiten, die mehrere Marken unter sich beherbergt?
Ich habe mit meinen Wechseln rausgefunden, dass ich besser funktioniere als bunter Mensch in einem Corporate-Umfeld, als der Berater in einem bunten Agenturumfeld. Das heißt, ich musste ein paar Mal hin und her wechseln, um es rauszufinden. Und jetzt irgendwie bin ich da angelangt, wo ich mich perfekt fühle. Da fühle ich mich super, super wohl. Weil ich kreativ arbeiten kann, weil wir großes Rad drehen, auch im Business. Also bei der Telekom habe ich so diesen Punkt gefunden. Das macht schon was mit dir, vor allem baut's Verständnis auf. Was wir ja eigentlich beruflich machen, ist, wir versuchen mit einem kreativen Produkt einen Unterschied zu machen zum Wettbewerb. Dass du sagst, also quasi Kommunikation kann jeder, aber wir können es halt besser, weil wir irgendwie kreativer sind, weil wir eine bessere Idee haben, weil wir bessere Ideen finden. Und ich glaube, wenn man nicht auf Agenturseite gearbeitet hat, dann ist man in vielen Fällen auch ungerecht dem Prozess gegenüber. Mhm. Das heißt, die Agentur liefert halt nicht, dann haue ich nochmal drauf und dann liefern sie hoffentlich und dann müssen sie halt noch ein paar Freelancer einstellen, dann wird schon was rauskommen und wenn nicht, dann wechsle ich halt die Agentur. Das ist so der böse Regelprozess bei manchen Kundinnen und Kunden. Zu wissen, was es bedeutet, sich eine Idee rauszudrücken oder wie viele Anläufe es braucht und dass KI eben nicht die Lösung ist, sondern ein Tool, das man einsetzen kann, dass es aber tatsächlich auch darauf ankommt, da mit aus verschiedenen Blickwinkeln ranzugehen und auch Energie zu investieren in eine richtig gute Idee. Das, glaube ich, dieses Verständnis habe ich gewonnen dann, weil ich auf beiden Seiten unterwegs war.
Würdest du das grundsätzlich auch empfehlen, dass man sich so austoben darf und sollte auch vielleicht gerade für die Jüngeren, die uns zuhören, dass man gar nicht unbedingt so fest bei einer Marke verbleiben muss oder sollte, sondern viel Unterschiedliches als ja im Marketing eben erlebt? Hilft das im Nachgang?
Ich glaube, dass Agenturen und Kunden sich angeglichen haben. Das ist eigentlich egal, ob du auf der Agenturseite bist oder auf der Corporate-Seite oder auf der Kundenseite. Die sind alle immer professionell. Da gibt es im Idealfall Überzeugungstäter, die das gerne machen, was sie da machen. Ich glaube, dass es wirklich von Wert ist, wenn man verschiedene Funktionen durchläuft. Also wenn man mal als in der Strategie gearbeitet hat, wenn man in der Kreation mal gearbeitet hat. Viele Dinge sind da hart erarbeitet. Deswegen glaube ich, es hat mir was gebracht, weil ich auch mit vielen guten Menschen zusammenarbeiten durfte, die aus ganz unterschiedlichen Disziplinen kommen. Und mittlerweile weiß ich halt, was ich brauche. Ich brauche halt irgendwie einen richtig guten Kreativen, mit dem ich richtig gut ausdenken kann. Und daraus entsteht dann irgendwie gutes Zeug. Und der Rest ist dann Prozess.
Also mit anderen Worten, man macht es gemeinsam auch, höre ich dich sagen. Also das ist auch ein Ping-Pong. Team-Erfolg.
Ja, immer. Genau. Also ich hab das Glück, ich bin in einer sehr komfortablen Sandwich-Position. Ich habe einen Chef, der mich super fordert, aber der mir halt ganz, ganz viel Freiraum aufreißt. Der sagt, ich habe einen globalen Markenanspruch, erfüll den. Uli, mach und geh. Wir sind noch nicht da, also tu das, was du da beruflich machst. Dann habe ich ein Team, das exzellent besetzt ist und das auch weiß, was es tut. Und in dieser Position kann ich gut agieren hier bei der Telekom. Die Marketingfunktion kann ja nur so wichtig sein, wie sie auch aufgehängt ist. Also wenn es halt irgendwie in der Presseabteilung eben so ein Unterteam ist, dann hast du halt verloren. Kommst du nicht hoch oder im Vertrieb. Bei uns ist es zum Glück so, dass der Chief Marketing Officer oder der Chief Brand Officer, der ich bin, direkt an den CEO berichtet, der damit eigentlich auch unser Chief Marketing Officer ist. Insofern hat es auch das notwendige Gewicht, falls es mal eng wird oder wenn man mal auf dem falschen Weg ist. Dann hat man auf jeden Fall die Möglichkeit, da auch über den Einfluss des CEOs Dinge zu bewegen, was man hoffentlich selten braucht, aber ab und zu notwendig ist tatsächlich auch, um bestimmte Widerstände rüberzukommen oder auch Innovationen zu treiben, die vielleicht unangenehm sind, die aber notwendig sind.
Wenn du davon sprichst, so Innovationen, die vielleicht unangenehm sind, gab es so Herausforderungen, wo du sagst, da bin ich echt dran gewachsen?
Ja, am Ende des Tages ist es ja auch immer ein persönliches Beziehungsgeflecht, das man in so einem Unternehmen führt, um so eine Marke zu führen. Es ist ja nicht so, dass du Gremienarbeit machst und dann ist automatisch alles erledigt, sondern du musst dich ja mit den Menschen auseinandersetzen und gucken, was sind deren Ziele, was sind deren persönliche Agenten und wie kommst du mit deren Kompetenzen klar. Und bei mir sind es dann meine Partner, mit denen ich dann arbeite, sind meistens die Commercial-Verantwortlichen. Ne? Also das ist so eine Melinda Schabo für Europa, Wolfgang Metze für Deutschland. Mit denen muss ich schon einen guten Gleichklang haben, um zu sagen, hey, die Marke bringt eben was für dich mit. Lass uns mal drüber diskutieren, in welche Richtung wir das entwickeln. Und dann geht's im Marketing, dann in der Umsetzung natürlich dann auch an die Budgets der Länder ran, wo ein guter ROI stattfinden muss. Und da kommst du über ein Gremium nicht weiter. Da brauchst du eine persönliche Beziehung, musst einen gemeinsamen Plan entwickeln, dann gehst du nach vorne. Also im Unternehmen ist es meistens eben die persönliche Beziehung, die das weiterbringt. Da ist die Telekom sehr besonders, weil wir hier weniger, mein Eindruck, weniger Bereichsdenken haben als in anderen Unternehmen. Es gibt so eine Gruppe an Führungskräften, die heißen Business Leader, BLTs. Und diese Business Leader sind besetzt mit den besten Fachleuten, die ich kenne. Das heißt, wenn ich den Steuerfachmann Christian anrufe und sage, du, ich hätte jetzt gerne mal ein Problem mit der Marke und mit Steuern, kannst du mir dabei bitte helfen, dann weiß ich, dass ich wirklich von dem maximalen Fachmann in diesem Bereich beraten werde. Und genauso ist es mit den Sales-Leuten, genauso ist es mit den Technik-Leuten. Also wenn du da den Thomas Czersich, unseren Security-Chef, anmorst und sagst, du Thomas, sag mal, du kannst mir helfen, wir haben hier eine App und ein Sicherheitsproblem, dann weißt du, da kommt einer um die Ecke, der berät auch sämtliche Bundesministerien zu diesem Thema.
Also Netzwerken
und dann hast du aber
Menschenverständnis.
Und hast du Leute an der Seite, die wirklich wissen, wovon sie sprechen und die dir echt helfen können. Und dann fährst du auch nicht in deren Aufgabenbereich rein. Und die vertrauen mir genauso, dass ich die Marke gut mache. Und das ist bei der Telekom echt ausgeprägt. Also quasi weniger Battles, dafür irgendwie gute Entwicklung nach vorne und ja, das Ergebnis kannst du ja dann auch dementsprechend also an den ökonomischen KPIs ablesen.
Und wie sorgst du dafür, dass dein Team da genauso motiviert ist und sich weiterbildet und auch vielleicht auch immer auf dem Laufenden ist oder eben auch so gut vernetzt ist und von dir das Vertrauen dann auch bekommt?
Ich glaube, wesentlicher Punkt ist, wir folgen dem Prinzip der radikalen Transparenz. Alle wissen alles. Das geht sehr, sehr weit. Also wir teilen eigentlich regelmäßig jeden Mittwoch alle wesentlichen Daten mit allen, gucken auf alles drauf. Jeder weiß von jedem, was sie oder er tut. Also wir versuchen es wirklich ganz transparent zu halten. Und dadurch also dieses Bescheidwissen und keine komischen Nebenprojekte zu haben, das ist schon mal wertvoll, glaube ich. Wir haben eine relativ offene Feedback-Kultur, versuchen es auch ganz ehrlich zu halten. Es gibt regelmäßig Befragungen. Okay, also quasi, wie fühlst du dich? Was können wir für dich tun? Bist du in Ordnung? Wie findest du das Unternehmen? Wie findest du die Marke? Immer mit einer hohen Zustimmung zum Glück. Wir haben das Glück, dass die meisten Innovationen auch durch unser Unternehmen durchlaufen. Also digitale Innovationen laufen bei uns durch. Wenn es was Neues gibt im Markt, dann wird es immer uns angeboten, weil wir sind ein großer Player. Da kommen dann die Plattformen vorbei und stellen das vor. Das ist echt spannend. Das hält dich halt echt wach. Und da brauchst du auch nicht zwingend irgendwie einen Innovations-Think-Tank, sondern es passiert automatisch. Das hält die Leute wirklich bei Laune. Und dann nehmen wir uns Ziele vor, versuchen die zu erreichen. Und die letzten Erfolge, die wir hatten mit der Marke im Sinne von Awards und Auszeichnungen, die machen halt auch extrem Bock. Also da will jede und jeder dabei sein und sagen, jo, das ist eine coole Geschichte und ich möchte da auch einen Beitrag leisten.
Ihr unterstützt ja auch den Marketing Club Köln von als Sponsor, ne, hier für den coolen Award, der im Juni ja ausgereicht wurde. Vielleicht da ganz kurz, weil, ne, du sagst, große Veränderung, Innovation. Was ist für dich so die größte Veränderung, wenn du zurückblickst auf, so wie du damals das Marketing, ne, studiert hast oder gelernt hast und wo wir heute stehen?
Die Ideenfindung und Ideen, alles was mit der Idee an sich zu tun hat, ist relativ gleich geblieben. Also eine gute Idee schlägt halt alles. Und du darfst alles sein und nicht Mainstream. Ne? Das ist so der
lecker anders, sage ich immer gerne.
Lecker anders. Die Differenzierung über die Idee ist immer noch gleich geblieben. Ja. Genau das Gleiche. Aber die Umsetzung hat sich radikal verändert. Mhm. Also als ich angefangen habe, Marketing zu arbeiten, habe ich Anzeigenmatern, das sind also quasi so Druckfolien, die habe ich an Mercedes-Benz-Partner verschickt, damit die individualisieren können und dann an ihre Zeitung geben können, um gebrauchte Nutzfahrzeuge anzupreisen und zu bewerben in Tageszeitungen. Kann mich daran erinnern. Teurer Prozess. Musste produziert werden musste und so weiter. Und ich habe das dann händisch dann verschickt. Kein Scherz. Dafür weiß ich, wie das mit dem Drucken so funktioniert und wie man sowas erstellt. Das ist vielleicht auch ein Wert. Aber heute komplett automatisiert, kleiner Datensatz innerhalb von kürzester Zeit von A nach B geschossen. Alles okay. Also auch einfach erstellt, dann mit Hilfe von KI und all den Themen, mit Hilfe von viel Software. Die Produktionsprozesse werden sich auch noch weiter radikalisieren. Da wird noch viel passieren über KI, über Automatisierung, über IoT, über Dinge, die uns helfen. Der Punkt ist nur, die eigentliche Arbeit der Markenführung ist halt in der Differenzierung. Das heißt, ich darf nicht das machen, was von mir erwartet wird. Das heißt also quasi, wenn ich dann die Maschine drüber nachdenken lasse, was ist jetzt der konsequente Weg von dem, was es bisher schon gab, in die Zukunft, dann komme ich vermeintlich immer zum falschen Ergebnis, weil es mich im Markt nicht differenzieren wird. Das heißt, ich glaube dran, dass es immer noch Menschen geben muss, die strategische Führung übernehmen, um tatsächlich den ausgetretenen Pfad zu verlassen. Und das wird weiterhin unsere Aufgabe bleiben. Aber die anderen Sachen, wo ich optimieren kann, Media-Ausspielung, Influencer-Ausspielung, Content-Ausspielung, Content-Optimierung, Media-Optimierung, all das kann ich mit der Maschine halt viel besser machen. Ist doch klar. Ich kann gucken, wie viele Leute schauen sich das Ding an, funktioniert es nicht, okay, nein, dann ändern wir es. Und wenn es nicht funktioniert, nehmen wir es raus. Und es passiert halt innerhalb von unglaublich kurzer Zeit mit relativ überschaubarem Aufwand. Und das ist cool.
Wenn du sagst, ne, ja, die Daten und da darauf einzuspielen ist das eine, aber das andere ist eben auch das Stückchen vielleicht Kreativität. Wo inspirierst du dich oder wo lässt du dich inspirieren, um eben auch vielleicht auf diese, ja, lecker anderen Ideen zu kommen, ne, Sachen anders vielleicht zu machen als andere?
Ich muss ja keine Ideen haben. Es gibt ja viele Menschen, die dafür bezahlt werden. Ich muss Ideen bewerten und gucken, aber ich versuche intellektuell am Ball zu bleiben. Also ich lese die Zeit und die FAZ am Sonntag, wenn ich schaffe. Also das kann ich nur empfehlen. Zeit lesen ist eine echte Herausforderung, dafür hast du echt mehr in der Birne. Ist einfach so. Beste Zeitung, die wir in Deutschland haben. Und da hole ich viel raus, also viel aus dem, was bewegt die Menschen, was ist der intellektuelle Überbau über dem, was da gerade passiert. Und ich glaube, dass ich genauso viel Spaß habe an Bild.de, um eben zu gucken, okay, und was beschäftigt andere Menschen? Also das eigene mediale Umgehen, das ist, was mich halt echt interessiert. Also quasi, ich bin viel im Netz unterwegs. Wer mir folgt, der weiß, dass ich auch viel produziere und mich damit auseinandersetze. Ich bleib gern am Zeitgeist dran. Hat viel mit Musik zu tun. Mein Hobby sind Stereoanlagen. Ich habe gerne Stereoanlagen. Spannend. Und fummel gerne an Stereoanlagen. Also ich höre die Anlage und brauche dafür Musik. Ich höre nicht Musik und brauche dafür die Anlage. Genau. Aber das habe ich schon auch in einem anderen Podcast breit ausgeführt. Also wie auch immer. Alte Männerhobby, Stereoanlagen. Deswegen beschäftige ich mich unglaublich viel mit Musik. Und da besonders halt irgendwie, keine Ahnung, mit Bossa Nova und Samba aus den 70ern hauptsächlich.
Spannende Kombi.
Ja, genau, ist cool.
Ich finde schön, dass du das so sagst, weil es bedeutet eben, es gibt auch noch ein Leben neben der Arbeit, die es aber eben auch braucht, um in der Arbeit noch besser zu funktionieren. Hm. Ist das etwas, wo du sagst, ja, das hat dich auch immer ein Stück weitergebracht, dass du dich eben auch hast, ich sag mal, um andere Sachen interessiert hast?
Ja, technische Entwicklung zum Beispiel. Aber das ist, ich würde sagen, es ist normale Neugier. Ich bin ja jetzt anders als andere. Was ich ganz cool finde, ist, es gibt so ein paar gute Konferenzformate, die mich weitergebracht haben. Also ich war jetzt vor 2 Wochen auf der OMR, Online-Marketing Rockstars in Hamburg.
In Hamburg, klar.
Genau. Und da hat man echt viel Impulse von verschiedenen Seiten. Es ist also nicht nur ein Bussi-Bussi-Event, sondern das ist tatsächlich, da geht es auch um substanzielle Auseinandersetzung. Ich finde, die Inspiration von Cannes bringt mich echt immer weiter. Das heißt, ich gehe dann immer, kann doch die Ausstellung, gucke mir die Sachen an. Letztes Jahr bin ich da mit Peter De Luca durchmarschiert. Das ist unser amerikanischer Kommunikationsverantwortlicher, der Chief Creative Officer. Und wir haben uns da 2 Stunden Zeit genommen, sind durch die Ausstellung gegangen und haben uns gegenseitig kalibriert. Was finden wir cool, was finden wir nicht cool? Das ist dann Arbeit. Mhm. Glaubt mir keiner. Ja, ich fliege an die Côte d'Azur und gehe tatsächlich in dieses hässliche Gebäude, um mir dann da unten Werbung anzugucken. Das bringt dich halt total weiter, wenn du weißt, wie der tickt. Na, also quasi, findet der jetzt diese Mercedes-Kampagne auch gut oder schlecht? Oder ist IKEA für den zu simpel? Oder wie ist seine Form von Humor, also seine Art von Humor? Und wenn man dann so eine Marke gemeinsam führt auf so einem globalen Parkett, ist schon wichtig, dass du einigermaßen gleich denkst.
Hattest du so einen Mentoren, der dich auch da begleitet hat in deiner Karriere?
Also am Anfang war es meine Chefin bei Mercedes, Claudia Schöttle. Super Frau. Unglaublich bewandert in Handwerk. Also wie fotografiert man, wie schreibt ein Text, was muss eine Headline können? Die hat mich 3 Jahre lang hardcore geführt, in einem Chaos von Büro, heutzutage nicht mehr denkbar. Aber Frau Schöttle saß mir gegenüber und hat dann versucht, mich zu verstehen und ich versucht, sie zu verstehen. Und dann hast du halt Bildbearbeitung, ne, von der Pike auf. Warum muss ein Rillenprofil in einem LKW-Reifen im Schatten sein und so, solche Sachen. Von der habe ich unglaublich viel Handwerkliches gelernt, ganz toll. Die war auch mit einem Fotografen verheiratet. Und bin ihr super, super dankbar, weil die hat mich damals so gegriffen und geformt und mir die Grundlagen beigebracht. Und ich glaube, funktioniert heute Homeoffice immer weniger. Du hast keine Chance. Ne? Du sitzt dann halt vor der gleichen Videokonferenz. Damals war es so, dass wir tatsächlich so 8-9 Stunden am Tag zusammengesessen haben und über Dinge diskutiert haben. Der extrem viel zu verdanken. Amir Kassai, mit dem habe ich lang zusammengearbeitet auf Volkswagen. Wir sind echt durch die Hölle gegangen. Ne? Wir haben jedes Wochenende gearbeitet und Party gemacht. Sind immer am Dienstag dann nach Wolfsburg gefahren und haben dann unsere Ergebnisse präsentiert und waren zu der Zeit dann irgendwie, weiß nicht, die kreativsten Werber auf dem Planeten. One Report, Platz 1 und so. Und das war super, super intensiv und der hat mir halt gezeigt, wie radikales Arbeiten funktioniert. Das heißt also quasi eine ganz klare Meinung haben und zu der auch stehen und die auch durchzutragen und dann auch für die Idee zu kämpfen. Und da glasklar zu bleiben. Und selbst wenn die Idee vom Kunden abgeschossen ist, die immer noch gut zu finden. Der ist sehr konsequent in der Art und Weise, wie er arbeitet. Und in so einem großen Unternehmen wie der Telekom musst du dich halt auch hin und wieder auf Ideen werfen und die schützen, damit die nicht zerredet werden oder abgeschossen werden oder kaputt debattiert werden. Ami hat mir gezeigt, dass Rudelkreation in den seltensten Fällen gut funktioniert. Du musst halt ganz klein bleiben bei der Ideengenerierung, damit die wirklich gut ist und die dann auch danach ganz groß werden in der Ausspielung von so einer Idee oder in der Kommunikation, damit die möglichst viele Menschen mitkriegen, um danach wieder ganz klein zu werden, im ganz kleinen Kreis wieder die nächste gute Idee zu formulieren. Also deswegen, es ist so eine, das habe ich von dem gelernt. Wie gehst du ganz, ganz eng und versuchst den Entscheiderkreis möglichst klein zu halten, um es möglichst scharf zu machen und danach erst in die Breite zu gehen. Und das ist halt in vielen Unternehmen ist es so, dass es generell in Gremien gearbeitet wird. Das heißt also quasi, da kommt die Agentur, da sind 10 Leute dabei, dann kommt der Kunde, da sind 5 Leute dabei, dann kommt das Commercial, da sind nochmal 10 Leute dabei, am Ende hast du halt so eine Sache, die halt so geht. Dadurch bewegst du aber eine Marke nicht.
Kompromisse ist nicht immer der beste Weg, ne? Also auch da unten Rückgrat zu haben. Was würdest du denn sonst noch den jungen Leuten von heute, was würdest du empfehlen? Was braucht es? Was braucht es an Charakter? Was braucht es vielleicht auch an Ausbildung? Was braucht es an Mentoren, um den eigenen Weg zu finden und zu gehen?
Ich glaube, dass ganz viel in einem selber drin steckt. Man muss schon eine Liebe haben zu dem, was man da macht. Und das heißt, viele Menschen sagen, ja, ich bin kreativ und ich habe einen Hang zur Kreation, ich mache das gerne und so. Beurteile Menschen dann schon danach auch, wie sie sozial auftreten, also in den sozialen Medien. Das heißt also quasi, ist jemand in der Lage, auch einen Content selber zu produzieren, der für sie oder ihn selber spricht und der auch überzeugt ist. Ne? Also dann sind ja, ich arbeite total gerne auf Social Media, zeig mal einen Account, nee, ich bin eigentlich nicht auf LinkedIn. Ah, okay. Diese Thematik, das größte Kompliment, das ich kriegen kann, ist, sag mal, Uli, machst du deine Posts selber? Und dann sage ich, ja, mach ich mal selber. Und das ist total lustig, dass viele Leute fragen mich dann auch, warum hast du zu dem oder zu dem Thema nichts gepostet? Und dann sage ich, vielleicht, weil es mir nicht so wichtig war oder weil ich es scheiße fand. Selber machen können ist schon wichtig. Wenn man sich in der Kommunikation bewegen möchte, dann sollte man sich mit guten Ideen beschäftigen und mit Leuten, die herausragend sind, wie ein Ogilvy, wie ein Rick Rubin. Sollte man schon mal gelesen haben, was die von Kreativität halten, um es dann auch aber selber neu zu erfinden und anders zu machen. Und Leute, die das schaffen, die haben dann auch irgendwie ihre Aufgabe gefunden. Wenn jemand zu bequem ist und sagt, okay, ich kann ein tolles TikTok vom Kochen, dann ist es nicht unbedingt zwingend geraten, in der Marketing-Kommunikationswelt hinterher zu arbeiten. Ich brauche schon Interesse dran. Medien sind wichtig, zu verstehen, wie Medien funktionieren. Warum TV für Telekommunikation immer noch Leitmedium ist, warum ist es so? Was bedeutet das in Zielgruppen? Was denken diese Menschen und wie kann ich sie erreichen und warum zeige ich ihnen was, mit welchem Ziel und wie schaffe ich dann auch einen ökonomischen Erfolg draus? Das heißt also quasi, wie ist ein ganz blanker ROI von so einer Kampagne, von so einem Element? Und ich glaube, das ist schon anstrengend und man hat in der Marketingkommunikation hohe Geschwindigkeit und hat immer Umsetzungsdruck. Ist also quasi die bist ja.
Ja, weil du, das habe ich auch gedacht. Du musst mit Druck umgehen können, ne? Wenn du sagst, auch von dir, ne, was du für Erwartungen oder man Erwartungen an dich stellt und es immer wieder zu schaffen, ist auch zu überbieten wahrscheinlich.
Wobei der Druck, den meine Tochter aufmacht, wenn ich 5 Minuten zu spät in der Schule bin, der ist größer als der, den ich erfahre.
Relativieren ist also auch nicht verkehrt.
Genau, relativieren ist auch nicht verkehrt, genau richtig. Aber man sollte es schon ernst nehmen. Ich nehme Werbung echt ernster als andere Menschen und deswegen bin ich in der Lage, da andere Sachen zu entwickeln als die.
Du hast einen Hashtag, habe ich gelesen, auf Social Media, I will not stop. Wo geht's weiterhin? Also wo geht die Reise hin und was ist das, was dich nicht stoppen lässt?
Das ist Teil von unserem Unternehmenspurpose. Mhm. Der heißt, we will not stop until everyone is connected. Mhm. Das ist so ein Battle Cry und der ist eben so, da steckt viel drin. Also dieses Until Everyone is Connected, das heißt, obwohl wir eine Premium-Marke sind, versuchen wir ein Angebot für jeden zu haben. Und dieses We Will Not Stop, das zeigt halt, dass wir im Service und im Produkt und im Shop und überall und in der Marke, dass wir da schon eine Geschwindigkeit drin haben und eine Unendlichkeit, auch in der Bemühung, besser zu werden. Wir wollen führend sein, die führende digitale Telco. Und das musst du halt dann auch umsetzen. Und dann musst du die Tests gewinnen. Und dann musst du im Service besser sein. Dann muss das Netz besser sein. Und das Marketing auch.
Bedeutet das auch diesen Anspruch an sich selbst zu haben, immer die bessere Variante eines selbst zu sein im Beruf?
Ich habe keine Ahnung, wo dieses Kompetitive herkommt bei mir. Das war, vielleicht kommt es durch meinen Bruder, der war 6 Jahre jünger und hat mir das Schnitzel weggenommen. Ich weiß es denn. Besser sein zu wollen als andere und andere irgendwie zu überholen oder so, das war schon immer mehr drin. Ich habe keine Ahnung, warum das ist. Und das ist manchmal auch
aber hilft es
unangenehm.
Dir bei der
das
Arbeit?
Hilft mir total, ja. Ja. Ich hatte immer ein Ziel. Lustigerweise, als ich bei der Bahn war, hatte ich mir immer meinen Vorgänger bei der Telekom so als, nicht Gegner, aber so als Wettbewerber ausgesucht und dachte mir immer so, also ein shitty Produkt, aber ich möchte wenigstens die Kommunikation geiler machen als die. Das war so immer der Antrieb. Bis heute. Ich habe schon so Feindbilder im Markt. Also quasi, es ist nicht so irgendwie so Frenemies, sondern ich will
das ist auch, man muss nicht immer everybody's darling sein.
Nee, ich will
sein.
Schon auch schlagen. So. Okay. Muss auch schon dann bei den Awards mehr für uns rausspringen als für die. Und ich weiß nicht, wo es herkommt. Wie gesagt, also quasi, woher dieser kompetitive Gedanke kommt. Weil meine Eltern waren beide Pädagogen, mein Bruder ist Sozialarbeiter, ich habe keine Ahnung, die waren alles super smooth und so. Und bei mir ist es irgendwie drin.
Eine kleine Rebellion dann.
Also wenn der ein oder andere Psychotherapeut zuhört, dann können wir eine Analyse von mir machen.
Ja, und so zum Abschluss, wo geht die Reise hin, wenn du diesen kompetitiven Charakter hast? Was ist für dich noch so, wo du sagst, ah, da hättest du noch einen Wunsch oder das ist noch etwas, was für dich eine Herausforderung ist?
Die Marke Deutsche Telekom ist, wenn man auf das Geschäft guckt, noch nicht global genug. Wir sind eher so Einzelmarken, die verbunden sind durch ein starkes Corporate Design und ein Logo. Die Marken in Amerika und in Deutschland und in der Slowakei und in Griechenland fühlt sich noch komplett anders an. Und wir haben da unterschiedliche Ausprägungen. Das hat mit der Vergangenheit zu tun, hat unterschiedliche Geschichte. Und mein Ziel ist es eben, daraus eine globale Marke zu machen. Mit 300 Millionen Kundinnen und Kunden, mit einer ganz kleinen Wiedererkennung, mit einer Durchgängigkeit auf den sozialen Plattformen, global. Das heißt, dass wenn du die Marke siehst, hast du das gleiche Bild vor Augen auf der ganzen Welt. Das widerstrebt ein bisschen unserer Organisationskultur, weil wir eben eigene Geschäftsleitungen in jedem Land haben, die eigene Ziele verfolgen. Aber für mich ist der Weg eigentlich klar, weil diese nationalen Battles, die haben wir alle gewonnen. Das heißt, wir sind in den meisten Ländern halt irgendwie die Nummer 1 Marke und jetzt geht's daraus halt irgendwie so einen globalen Superplayer zu machen. Wir sind im Markenwert, wenn man also auf Business drauf guckt, mit den 73 Milliarden US-Dollar sind wir schon relativ weit vorne unter den Top 10 in der Welt. Und das ist noch nicht die Wirklichkeit in der Relevanz, die Marke für die Menschen in diesen Ländern hat. Und daran zu arbeiten, das heißt also, die Marke relevanter zu machen für die Menschen, dass die wirklich, dass es auch so ein cooles Asset wird, weißt du, dass du sagst so, ja, ich bin bei der Telekom schon cool.
Ja, ich finde spannend, kein sättigendes Gefühl zu haben, nachdem man die ganzen Preise abräumt, sondern immer noch weiter zu schauen, wie geht's weiter voran, vielleicht nach vorne schauen, nach hinten zu schauen. So zum Abschluss, was würdest du deinem jüngeren Ich, dem kleinen Uli, der noch gerade anfängt vielleicht oder noch nicht genau weiß, in welche Richtung er geht, was würdest du dem raten mit dem, was du heute weißt?
eine Entwicklung, die ich bei mir selbst beobachte, ist, dass ich umso erfahrener ich werde und umso sicherer ich bin in dem, was ich tue, umso ehrlicher und offener werde ich Menschen gegenüber. Es hat natürlich auch was mit der Führungskultur zu tun bei uns. Aber dieses ganz ehrlich eine Meinung zu sagen und auch darauf zu achten, dass Menschen dadurch nicht verletzt werden. Das ist eine Kunst und die sollte man sich ziemlich früh aneignen, finde ich. Das heißt also, quasi eine Meinung zu haben und die auch offen kundzutun, aber dabei niemandem weh zu tun. Weil es geht ums Ding und nicht um die Person. Das sich früh anzueignen, glaube ich, bringt einen echt weiter. Weil oft ist es so, dass man sich nicht traut oder man sagt Dinge aus politischen Gründen oder weil der Chef gerade was oder die Chefin gerade was gesagt hat und man eben in die gleiche Richtung geht. Aber eine echte Meinung zu haben und zu der auch zu stehen, das ist, glaube ich, das sollte man sich ziemlich früh aneignen, ehrlich zu sein. Und dann entsteht auch Qualität. Da habe ich auch schon gehört von Coaches, die mir gesagt haben, ey, du darfst nicht immer so radikal ehrlich sein. Das bringt uns hier in der Gruppendynamik jetzt nicht weiter. Ja, nimm dich mal jetzt ein bisschen zurück. Passiert auch.
Ich danke dir trotzdem für deine Ehrlichkeit und Offenheit hier in diesem Podcast. Ich würde sagen, mach weiter so. Vorbild Marketing, absolut. Also vielen lieben Dank für das tolle Gespräch. Toll, dass du den Marketing Club Köln-Bonn auch so toll unterstützt. Und ja, viel Erfolg weiterhin, würde ich sagen.
Schöne Grüße an alle Kolleginnen und Kollegen da draußen. Bonn wird viel zu selten bereist. Also wenn jemand Lust hat, mal vorbeizukommen und irgendwie bei uns mit über die Schulter zu gucken, sieh dir herzlich willkommen. Wir versuchen, ein wertvolles Mitglied auch des Clubs zu sein und ab und zu Dinge zu unterstützen oder den Austausch auch zu fördern. Ich glaube, das ist wichtig. Ist natürlich auch aus unserer eigenen Perspektive wichtig, weil wir hier eine gute Marketingkultur in der Gegend brauchen. Der Club in Köln ist super. Ich war gestern bei den Creative Hive-Kolleginnen und Kollegen in Düsseldorf, wir haben Neues getagt. Das heißt also, das ganze Rheinland ist echt stark aufgestellt. Man kann eigentlich noch weiter gucken. Auch der Frankfurter Club ist wirklich cool unterwegs. Und es ist so die starke westdeutsche Achse irgendwie, die wir bilden. Und da können wir echt stolz drauf sein. Ich finde, fühle mich da wirklich wohl. Nach 4 Jahren kam ich aus Berlin hierhin. Und ich spüre jetzt oder weiß, wie viele gute Leute es hier gibt und was für starke Agenturlandschaft es hier gibt. Und ich glaube, wir brauchen uns nicht verstecken, sondern lass uns da weitermachen, wo die Arbeit jetzt schon gut läuft. Alles prima.
Dann Dankeschön. Ja, hier Berliner Schnauze muss ich gerade noch mal so sagen, wenn du sagst Berlin. Das ist ja auch eine gewisse...
Ich bin Bayer. Ich bin Bayer.
Du bist Bayer.
Ich bin Bayer. Ich komme aus Bayern.
Genau. Na, da machen wir jetzt aber ein neues Fass nicht auf hier.
Können wir gerne im nächsten Podcast.
Sehr gerne sogar, Uli. Ich danke dir recht herzlich. Also, toi, toi, toi. Ne? Bis bald.
Vielen Dank.
Clubcast, der Podcast der Marketingclubs.